Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 236. Christina Oberkvöll vom Speerwurf Olymp ins Gesundheitswesen. In dieser Episode begrüße ich Speerwurfweltmeisterin Christina Oberkvöll. Sie spricht über ihre sportlichen Herausforderungen und darüber, wie sie eine schwere Hüftverletzung meisterte, die ihre Karriere bedrohte. Mit ihrem Wachstumsmindset hat sie stets den Erfolg angesteuert und ihre persönlichen Herausforderungen zu Lernchancen gemacht. Christina teilt ihre Erfahrungen in Sachen Resilienz und persönliches Wachstum durch Rückschläge. Selbstwert und Selbstreflexion sind ihr sehr wichtig, wenn es um sportliche Höchstleistung geht. Zudem erfahren wir, wie Christina heute als Gesundheitsbotschafterin aktiv ist und sich für krebskranke Kinder engagiert. Eine inspirierende Folge über sportliche Bestleistung, den Umgang mit Niederlagen und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben und das der Gemeinschaft.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und ich habe jemanden hier im Podcast heute, die hat schon ganz viele Erfolge hinter sich, ist Weltmeisterin, ist immer noch Weltmeisterin mit so einem langen, langen Stab, der ganz spitz ist mit dem Speer. Herzlich willkommen, Christina Oberkvöll.
Ja.
Ich glaube, du hast ihn dabei.
Da habe ich doch gleich mal was gezückt hier.
Oh, das ist ja wahr. Aber die sind in der Regel ein bisschen größer, ne?
Das ist die Büroausgabe.
Das ist die Büroausgabe eines Speers. Christina, wofür kann man sowas gebrauchen?
Tatsächlich als Giveaway auf einer Veranstaltung.
Schön. Ey, guck mal, da steht sogar dein Name drauf.
Ja, schau.
Das ist ein Giveaway. Also das müsst ihr, Leute, ihr müsst das einfach gucken. Hört das nicht nur an. Ihr müsst jetzt schauen, wie ein Speer aussieht von Christina Oberkvöll, den sie als Souvenir sozusagen verschenkt. Ist ja unglaublich.
Genau. Da kannst du dann, wenn du mal ganz wütend bist, auch mal rüberschmeißen zum Chef oder keine Ahnung.
Das ist eine gute Sache. Das ist also...
jetzt nicht gerade das Thema, das ich tatsächlich auch hin und wieder in meiner Tätigkeit über die Barme anspreche, Resilienz und so und Achtsamkeit ist jetzt nicht gerade achtsam, aber
bevor wir Zuschauer, Zuhörer verwirren, müssen wir erstmal so ein bisschen reingehen bei dir. Du hast schon sehr früh dich interessiert für den Sport mit 6 Jahren. Wie kam das? Du kommst aus Malberg.
Richtig, ja. Warum habe ich nicht,
wo das ist?
Du weißt nicht, wo das ist? Das ist im Badischen? Also was auch jeder kennt, glaube ich, oder jedem ist der Europapark ein Begriff.
Ja, Europapark Ost.
So, siehst du, den Freizeitpark. Deutschlands bester, schönster und tollster Freizeitpark. Und das kann ich nur noch ganz fett unterstreichen.
Da muss ich hin.
Quasi gerade um die Ecke. Also Malberg ist auf der anderen Autobahnseite, ist aber im Grunde ja eine Ausfahrt vor Rust. Und da komme ich her, da bin ich aufgewachsen. Und ja, ich bin in der Familie groß geworden, wo ich habe einen größeren Bruder, 4 Jahre älteren Bruder und mein Vater, der war Fußballtrainer und naja, wie du halt so groß wirst oder wie das damals so in den 80ern war, man hat noch nicht die Handys gehabt, wo du drauf rumgedattelt hast, also was haben wir gemacht? Wir sind natürlich nach den Hausaufgaben, sind wir schön brav auf den Sportplatz gerannt und haben gespielt und haben gebolzt und keine Ahnung und so kam ich dann im Grunde recht schnell in der Leichtathletik an, weil die Jungs haben zu dieser Zeit im Grunde Fußball gespielt und ich habe halt dann in der Leichtathletik-Gruppe meinen Platz gefunden und ich muss wirklich sagen, ich fand das von vornherein ganz, ganz toll. Ich habe mich wirklich ganz schnell in diese Sportart auch verliebt und auch so dieses gegenseitige Messen und also mich hat das unwahrscheinlich getriggert. Ich habe natürlich auch Talent mitgebracht, das habe ich auch gemerkt. Ich war recht schnell so eine der Besten. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich sehr früh schon die Leichtathletik kennen und lieben gelernt habe und natürlich sehr früh auch schon Erfolge dann auch eingefahren habe. Und so ist das Ganze, sag ich mal, entstanden.
Du warst ja dreimal hintereinander deutsche Juniorenmeisterin.
Ja, korrekt. Also das war dann schon viele, viele Jahre später, als ich mich dann spezialisiert hatte. Also ich habe lange Zeit auch Mehrkampf gemacht, also der klassische Mehrkampf, für den Zuhörer, der es nicht weiß. Bei den Frauen ist es dann irgendwann der Siebenkampf und bei den Männern ist es eben dann der Zehnkampf. Übrigens heute Zehnkampf. Heute an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, Frank Busemann, 50 Jahre alt. So, also habe ich Mehrkampf gemacht und habe aber ja dann irgendwann, ja, das war schon fast Zufall, habe ich meine Bestleistung im Speerwurf bei den deutschen Meisterschaften in der Einzeldisziplin pulverisiert. Und naja, so bin ich dann am Ende zur Speerwerferin geworden, habe mich entschieden, lieber den Schwerpunkt darauf zu legen, weil ich mein großes Ziel, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein, wollte ich erreichen. Und ich habe gemerkt, naja, Christina, vielleicht kannst du das eben mit einer Spezialisierung auf den Speerwurf besser erreichen. Und naja, das Umfeld hat dann im Grunde, mein Trainer hat auch gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen mehr Speer. Mein Vater war zwar nicht ganz so damit einverstanden, der hätte mich mehr und länger als Mehrkämpferin gesehen. Aber ich habe gesagt, nee, ich mache das. Und so bin ich dann recht schnell, dreimal, wie du sagst, auch in Folge zur deutschen Juniorenmeisterin geworden. Nach der Spezialisierung ging es wirklich mit den Leistungen rapide bergauf und ja, hat natürlich großen Spaß, große Freude gemacht und mich natürlich auch immer wieder aufs Neue getriggert, mir immer wieder neue Ziele auch zu setzen und dran zu bleiben.
Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Also 70 Meter, über 70 Meter ist dein Rekord. Ich glaube 70 Meter 60 oder 70 Meter
70 Meter
80.
20.
70 Meter 20. Meine Güte, so weit ein Speer zu werfen. Ich hatte früher als kleiner, nein, nicht als kleiner Junge, also 14-Jähriger, glaube ich, habe ich mir noch Speere selber gebastelt und mein Vater hatte eine Werkstatt und da habe ich die so ein bisschen wirklich mit Metall angeschliffen, also die staken im Baum, aber 70 Meter habe ich nicht geschafft, vielleicht habe ich 7 Meter geschafft, also das war dann schon viel, deswegen bin
Ja,
ich
da
begeistert.
bist du so der durchschnittlich begabt ist schon in Anführungsstrichen begabte Werfer. Also Speerwerfen ist wirklich etwas, das natürlich sieht man, ob jemand ein Talent hat zum Werfen, um Gottes Willen, aber ganz viele ehemalige Handballer werden auch Speerwerfer oder Handballerinnen werden zu Speerwerferinnen. Also man hat da schon ein gewisses Talent dafür. Nichtsdestotrotz sieht man einfach sehr schnell, ob jemand da halt etwas kann oder eben auch nicht kann. Ja, und du kannst halt, wie du genauso wie aus dem Ackergaul kein Rennpferd machen wirst, wirst du halt auch niemals, wenn du in der Kindheit und Jugend irgendwie schon gefühlt so, kennst du so der Klassiker bei den Bundesjugendspielen, dass den Mädchen der Ball hinten runterfällt, oh hoppla, jetzt ist er weg. Da kannst du wahrscheinlich vermutlich keine Weltmeisterin im Speerwurf draus machen.
Also ich merke ja schon an deiner Dynamik, es ist ja logisch, ganz klar, da kommt die Motivation ja schon aus dir heraus und das ist ja eine besondere Technik. Also wenn ich es sehe, sieht immer so ein bisschen eigenartig aus, wenn man so als Speerwerferin Anlauf nimmt und zack, 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 zack und dann also diesen Speer so
Ja.
wirft. Das ist schon eine sehr, sehr besondere Technik und ich glaube, die Technik ist ganz wichtig dabei, oder?
Es ist unwahrscheinlich technisch. Also es gibt tatsächlich viele Wege zu einem weiten Wurf, wenn ich das so sagen darf. Ja, es gibt den Kraftwerfer, das ist derjenige, der sehr stark über die Kraft definiert ist, der vielleicht ein bisschen langsamer ist. Dann gibt es den Technikwerfer, der eine sehr ausgefeilte, tolle Technik hat und das im Grunde dann in diesem Fall sehr leicht aussieht. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt den sehr aggressiven, schnellen Werfertyp und das war so ein bisschen ich. Also ich war ultra schnell. Ich war wirklich. Diese Kontaktzeiten sind ja auch wahnsinnig schnell diesem Abwurf, in diesem entscheidenden Moment. Da hast du 200 Millisekunden im Maximum Zeit, den Speer quasi auf die Reise zu schicken. Und in diesem Momentum war ich unwahrscheinlich gut und stark. Aber durch diese hohe Geschwindigkeit ist es natürlich auch immer eine Gefahr gewesen, dass das nicht ganz geklappt hat und zusammengepasst hat. Und so hast du auch mal relativ schnell irgendwie 3, 4, 5 Meter weniger geworfen oder eben bei einem perfekten Wurf dann auch mal ganz schnell 3, 4, 5 Meter mehr. Und das war meine Art zu werfen. Damit bin ich ja all die Jahre auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Aber wie du sagst, der technische Anteil ist nichtsdestotrotz in dieser Disziplin unwahrscheinlich hoch. Also es ist im Grunde ist es wirklich neben dem Stabhochsprung, ist es so technisch wirklich, sind es die beiden Disziplinen, die aus meiner Perspektive, und ich glaube, das bestätigen auch viele Spezialisten, ist es die anspruchsvollste Disziplin.
Also ich
Vielleicht nicht.
als Laie sage ich ja mal, wenn ich vor einem Bildschirm sowas sehe, sage hoffentlich, genau wie beim Hammerwerfen, hoffentlich steht da keiner im Weg. Ne?
Ja,
Also
schlecht. Gab schon Unfälle. Es gab tatsächlich
gab
schon.
Unfälle, okay, aber hoffentlich keine tödlichen. Also das wäre auch was.
Also tödliche beim Speer weiß ich jetzt nicht genau. Also bei Kugel, Hammer, Diskus und so definitiv ja. Gab es, weil du einfach, wenn du so eine 7 Kilo Kugel irgendwo dran kriegst oder einen Hammer, dann sieht es halt schlecht aus. Aber beim Speer gab es auch schon schwere Verletzungen. Also ist ein Kampfrichter mal getroffen worden. Der hat halt gedacht, er muss mal kurz nach den 800 Metern schauen, die gerade laufen. Und dann kam schwuppsdiwupps da ein Speer und dann hing der irgendwie und hat die Milz verletzt. Also gab es auch schon schwere Verletzungen. Aber ansonsten mal halt ein Speer irgendwie in den Fuß oder in den Oberschenkel oder so. Tut auch schon ordentlich weh, aber ist dann,
Naja, der ist ja auch spitz, der muss ja stechen, ne? Das ist ja ganz klar.
ja.
Okay. Ja, okay. Lass uns mal über die
Also.
harmlosen Dinge sprechen, aber darüber, was waren so in deiner sportlichen Karriere die größten Herausforderungen? Und da gab es natürlich bestimmt auch mal die eine oder andere Niederlage. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Ich denke, ich habe ja in meiner Kindheit und Jugendzeit, wo ich schon sportlich auch aktiv war und Erfolge und Misserfolge im Grunde hatte, habe ich ja schon gelernt, ein Stück weit damit umzugehen. So, und dann wächst du damit ja. Also du, das ist vielleicht in dieser Phase, des Lebens noch sehr unbewusst, aber dadurch lernt man einfach damit umzugehen. Dann hatte ich auch das große Glück, dass ich tatsächlich recht wenige Niederlagen hatte. Ich bin sehr, sehr erfolgreich durch diese Zeit gekommen. Natürlich hast du mal auch mal einen Wettkampf, der nicht so geklappt hat, aber unterm Strich hatte ich immer viele schöne Erfolge. Und meinen ersten richtigen und auch schon fast karriereentscheidenden Moment hatte ich mit einer Hüftverletzung, die ich mir zugezogen habe. Im Jahr 2002, da hatte ich im Vorfeld deutschen Juniorenrekord geworfen und ich hätte mich dann auch qualifizieren sollen für die Europameisterschaften der Aktiven in München. Und dann habe ich mich im Abwurf, also dieses aggressive Momentum, am Stemmbein an der Hüfte verletzt. So. Und dann hieß es, ja, okay, Christina, du hast ein Knochenödem, also eine Einblutung im Knochen und das dauert 3 Monate, bis die Einblutung wieder verheilt ist und dann kannst du wieder angreifen. So, dem war aber nicht so. Die Europameisterschaft war Geschichte. Ich habe weiter versucht zu trainieren, aber ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. So, dann habe ich eine wahre Ärzte-Odyssee hinter mich gebracht. Das Ende vom Lied war, dass irgendwann ein Professor zu mir gesagt hat, naja, es wäre besser, du lässt es sein, weil du hast ein Knochenödem, also ein Absterben von Knochen und Knorpelgewebe. Damit kann man A, keinen Leistungssport mehr machen oder sollte es nicht tun und schon gar nicht diesen aggressiven Speerwurfsport. Und B, wäre es besser, ich würde mir einfach jetzt irgendwie was anderes tun. Und ja, dann stand ich da. Und das war wirklich, ja, war nicht eine Herausforderung, das war schon. Das hat mich wirklich auch an meine Grenzen gebracht. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich war natürlich verzweifelt. Aber was habe ich gemacht? Ich hab gemerkt, dass da irgendwas mal zwickt, mal nicht zwickt, dass das nicht das Rätsels Lösung ist, dass der Arzt mir da sagt, du hast eine Hüftkopf, eine große. Ich sage, das passt nicht zu dem, was ich empfinde im Trainingsprozess und da muss es da noch eine Lösung geben. Was habe ich also gemacht? Ich habe noch einen weiteren Spezialisten kontaktiert und der konnte mir dann am Ende helfen, hat mich operiert und danach ging es rapide bergauf und ich war unheimlich dankbar, dass ich natürlich diesen Arzt konsultiert habe, dass ich diesen Arzt, dass der mir helfen konnte. Und am Ende habe ich daraus halt auch mitgenommen, dass es an uns auch liegt, dass wir die Dinge auch in der Hand haben und dass wir ja handeln sollten und dass halt diese Niederlagen und Rückschläge ein Stück weit dazugehören, dass das in jedem Kontext dir ja passieren kann. Du wirst auch im Arbeitsleben, du wirst im Privatleben, egal wo, wirst du immer wieder mit diesen Momenten konfrontiert und es bringt halt eben nichts, immer gleich, wie soll ich sagen, aufzugeben, sondern es lohnt sich wirklich weiterzukämpfen und für so einen großen Traum oder so ein großes Ziel, das man hat. Und das hilft dir auch in dieser Zeit unwahrscheinlich, wenn du in dieser Zeit, wo es schwierig läuft, wenn man einfach weiß, wofür man die Dinge tut. Und das war bei mir halt auch immer ganz stark, dass ich immer wusste, hey, ich weiß, ich habe das alles so mit unglaublicher, unwahrscheinlicher Leidenschaft gemacht, wie, glaube ich, alle Leistungssportler das auch tun. Das unterscheidet uns auch vielleicht so vom, weiß ich nicht, vom klassischen Menschen, klingt total bescheuert, aber dass wir einfach so mit so einer unwahrscheinlichen Leidenschaft an unsere Aufgabe gehen, dass das auch dann hilft, dieses Durchhaltevermögen aufzubringen und zu sagen, hey, ich kämpfe weiter für die Verwirklichung meines großen Traums. Und im Grunde habe ich das getan, habe weiter wirklich versucht, eben eine Lösung zu finden. Und ja, das war so das, was ich daraus aus dieser Zeit mitgenommen habe oder was ich da aus dieser Zeit gelernt habe.
Und das, was du sagst, ist, wir hören das immer wieder, aber wir können es jeden Tag hören. Und das ist so wichtig, was wir von dir lernen können aus dem Leistungssport. Das eine ist das Mindset natürlich. Wie
Ja.
stehe ich zu dem, was ich mache? Das zweite ist, wie lassen wir uns beeinflussen von anderen Menschen, die sagen, nee, das kannst du nicht, das ist zu schwierig. Oh, da passiert irgendetwas. Wie gehen wir damit um? Und dann diese Niederlagen und vor allen Dingen das, was dich ja weitergebracht hat, Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Nicht aufgeben, sondern einfach die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu tun und zu machen. Und das begegnet uns im täglichen Leben, im Business genauso wie im Arbeitsalltag, wie in der Schule. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir haben.
Ja, also vielleicht auch, dass du natürlich Verantwortungsübernahme beginnt bei jedem selbst. Also das steht natürlich außer Frage. Aber dass man auch in diesen Momenten, ich habe ja noch weitere Momente auch in meiner Karriere, dass es auch wichtig ist, dort vielleicht die Hilfe anzunehmen von anderen Menschen, dass du auch sagst, hey, okay, wenn ich wirklich merke, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann hole ich mir auch Hilfe von außen. Und das war auch so eine Erkenntnis, die ich halt hatte, viele Jahre später dann, als ich wirklich meine größte Niederlage einkassieren musste, beim vierten Platz als große Favoritin angetreten. Und dann wirst du Vierte. Und ja, das war harter Tobak. Und dann auch zu erkennen, okay, ich glaube, ich komme jetzt selbst irgendwie nicht mehr weiter. Ich brauche da jetzt einen weiteren Experten, der mir hilft. A, natürlich das Ganze zu verarbeiten und B, dann auch zu sagen, können wir miteinander das Ding lösen und dann miteinander den großen Erfolg auch erringen. Und das war auch noch so was, was ich mitgenommen habe, dass es halt wichtig ist, auch nach Unterstützung zu bitten und zu
Ja,
fragen.
und ich glaube, das verkennen viele auch. Ich schaffe das schon alleine. Nein, also auch in diesem Fall, du bringst die Leistung, aber du brauchst jemanden, der dich begleitet. Du hast ja einen Mann, der genau aus diesem gleichen dahin kommt und der dich begleitet, auch im Training und ähnliche Dinge. Und du hast es da dann geschafft, du hast ja ganz viele Silbermedaillen gewonnen und irgendwann kamen dann die Goldene dazu. Das war wahrscheinlich nochmal ein Sprung. Du hast es gerade angesprochen. Wenn jemand Vierter ist, dann sagst du, um Gottes Willen. Ich meine, ganz ehrlich, also ich wäre froh, wenn ich 200. wäre in so einem Sportart.
Ja.
Aber ich glaube, Vierter zu sein ist doof, oder?
Also, das ist immer die Frage von wo komme ich? Wenn du dahin fährst und du im Vorfeld als 20. anreist und wirst dann Vierter, dann hast du guten Grund, dich zu freuen und zu sagen, okay, super, ich habe 16 Plätze gut gemacht. Ja, mega. Dann kannst du mit dir und deiner Leistung zufrieden sein. Wenn du aber, wie in meinem Fall, da als Weltjahresbeste ungeschlagen im Vorfeld, keine Ahnung, die Diamond League für dich entschieden, ja, also das ist so die Champions League des Fußballs, wo so der und die erfolgreichste Athletin der Saison in dieser Disziplin diesen Pokal gewinnt und auch nebenbei noch auch ganz nett ein bisschen Kohle macht. Dann willst du natürlich auch bei einer Weltmeisterschaft, nachdem du jahrelang Silber gewonnen hast, möchtest du natürlich dann auch diese Goldmedaille gewinnen. Und dann ist dieser vierte Platz natürlich eine Enttäuschung. Also das sollen jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht in den falschen Hals bekommen, sondern das ist wirklich, glaube ich, einfach eine Frage der Perspektive. Von wo kommst du? Und ich kam halt eben jetzt aus der Position, wo man auch wirklich fair sagen konnte, es ist realistisch, es ist wirklich absolut realistisch und fast schon zu erwarten, dass ich jetzt da Gold gewinne. Natürlich war in diesem Moment, der Wettkampf hatte einen ganz anderen Ausgang, als das im Vorfeld zu erwarten war. Das muss man auch fairerweise sagen. Also die Konkurrenz ist da wirklich massiv über sich hinausgewachsen. Und damit war wirklich nicht zu rechnen. Insofern hätte man am Ende vielleicht auch sagen können, naja, der dritte Platz, der wäre auch noch zufriedenstellend gewesen, aber der hätte halt möglich sein müssen. So, ich bin ja, und das ist jetzt eine schöne Geschichte zu dem Thema auch noch, ich bin ja dann 2019 war das, glaube ich. Also ich habe viele, viele Jahre später, habe ich nachträglich zu diesem Wettkampf, zu diesem Wettbewerb die Bronzemedaille erhalten. Ich bin gewonnen, weil die damalige Weltmeisterin des Dopings überführt wurde. So viele Jahre später. Und ich sage dir heute eins. Heute bin ich froh und dankbar, dass ich damals Vierte geworden bin. Wäre ich Dritte geworden, direkt, ich sage dir, ich hätte diese Veränderungen, die ich nach dieser massiven Niederlage vorgenommen habe, ich hätte sie nicht in die Wege geleitet, wäre ich damals Dritte geworden. Wir hätten das Ganze im Grunde ein wenig wieder schön geredet und hätten gesagt, Mensch, eine Medaille ist ein toller Erfolg, die musst du erst mal machen. Und der Wettkampf war überragend gut und mit deiner Leistung kannst du damit trotzdem noch, ne, man sagt auch immer so, 5% unter dem Personal Best war auch immer irgendwie so, dass man sagt, das ist alles okay. Und dann hätte man das wahrscheinlich mit einem Haken und auch aus meiner Perspektive hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, okay, Dritte, so. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass ich damals Vierte geworden bin und diese Veränderung mit dem Mentaltraining, das ich dann angefangen habe, dass ich das dann wirklich gemacht habe, weil ich glaube, sonst hätte ich vielleicht nach meinem ganz großen Erfolg, den ich dann 2 Jahre später erringen konnte, vielleicht nicht greifen können.
Und das ist eine Erkenntnis, die viele, viele meiner Experten teilen, die sagen, erst durch den Einschnitt, durch den Verlust, dadurch, dass du irgendwann mal unten bist, dadurch kannst du wachsen. Wenn es immer
So
nur die
ist das.
Treppe nach oben geht, sagst, na ja, es ist normal, dann wirst du irgendwann überheblich und sagst, ach, der Überflieger schlechthin. Aber nur dadurch, dass du einen Verlust hast, dass du mal gescheitert bist,
So ist
wirst du
das.
gescheitert. Und
So
das
ist
finde
das.
ich ein super Beispiel, denn das hast du ja damit
Also
gemacht.
tatsächlich würde ich sagen wollen, oder habe das mal auch in der Vergangenheit jetzt schon so formuliert, dass ich sage, Erfolge pushen dich und wir alle brauchen Erfolgserlebnisse, das steht außer Frage. Ja? Sonst, du kannst nicht immer nur durch Niederlagen, brauchst immer mal wieder zwischendurch, brauchst du so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, ein Goodie, ein Zuckerli. Also das habe ich zumindest gebraucht und ich bin auch der Meinung, dass wir Menschen das auch benötigen. Also Erfolge pushen dich, aber Niederlagen bringen dich wirklich voran. Ja, also das ist so die Erkenntnis, die man daraus oder aus dem, was ich erlebt habe, auch ein Stück weit ziehen kann. Weil immer dann, wenn wirklich so was Massives vorgefallen ist, wenn du richtig
Genau fallen,
gefallen bist,
auf die gefallen bist,
ja,
richtig, ja.
dann hast du wirklich richtig überlegt und analysiert, Mensch, Gütiger, was läuft schief? Was können wir verändern? Was können wir tun? Dann hast du in die Pläne reingeschaut, hast dich zusammengesetzt an einen Tisch mit all den Leuten, also diesem ganzen Team, das dich auch unterstützt und supportet hat. Und es waren ja auch alles Leute, die Ahnung hatten, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und dass man dann erst wirklich sich hinterfragt hat, was eben in den Momenten des Erfolges, dieser Silbermedaillen auch, die ich viele gemacht habe, immer nur bedingt mit einer Analyse ausgefallen ist. Ja, da hat man das nicht so stark hinterfragt.
Nun ist es ja so, im Laufe eines Sportlerlebens merkt man ja schon, also ganz so geht es nicht mehr. Und du hast ja deine aktive Sportlerkarriere
Ja.
nur teilweise beendet, denn du bist ja noch sportlich aktiv. Ich sehe es ja an dem Aufschrift auf deinem Sweatshirt, ne? Da sieht man ja eine Sportmarke ganz klar. Aber du hast dich mit anderen Dingen beschäftigt. Und was ja so enorm wichtig ist, was wir vielleicht zu oft vernachlässigen, ist die Gesundheit in unserem Leben. Du hast Gesundheitsmanagement studiert und Englisch hast du auch noch gemacht. Und da bist du in einem ganz anderen Feld. tätig, nämlich auch in der Prävention. Was machst du da jetzt? Was triggert dich da?
Ja, was triggert mich? Also ich habe tatsächlich mein Lehramtsstudium Sport Englisch nicht komplett abgeschlossen. Ich hatte, war in Sport, war ich eigentlich im Grunde scheinfrei und hätte Examen machen können, aber in Englisch hinkte ich da wirklich bedingt durch meine sportliche Karriere auch. Ich habe dann ein Stipendium damals gecancelt oder abgesagt. Ich hätte 2 Jahre in die USA gehen können und habe das dann aufgrund der sportlichen Leistungen eben nicht getan. Und das bereue, es sind wenige Dinge, die ich bereue in meinem Verlauf, aber das ist wirklich etwas, was ich ein wenig bereue oder wo ich sage, okay, dafür habe ich halt, also war sicherlich die richtige Entscheidung für die sportliche Karriere, war das die richtige Entscheidung, aber ja, ich hätte das auch gerne erlebt. Das hat aber auf jeden Fall am Ende dazu geführt, dass ich mein Lehramtsstudium nicht angetreten habe und ich habe aber gesagt, okay, das, was ich alles schon mir erarbeitet habe, muss in irgendeiner Art und Weise ja auch erhalten bleiben. Und dann habe ich mich eben entschieden, ich habe dann den Bachelor gemacht in Freiburg in bewegungsbezogener Gesundheitsförderung. Dadurch hatte ich dann ein paar Scheine, die ich noch nacharbeiten musste. Und so kam dann ist die Idee entstanden, auch noch einen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement draufzusatteln, weil ich durch meine damalige Beziehung zu Boris, also meinem heutigen Ehemann, in Saarbrücken häufig war und trainiert habe. Und dort ist die Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, also die Deutsche Hochschule. Und da kam mir dann die Idee, Mensch, komm, du könntest doch eigentlich auf diesem Wege dir nebenbei immer, das war mir auch immer wichtig, neben Sport noch beruflich da ein Standbein aufbauen. So, und dann kam es durch viele, naja, Zufälle will ich jetzt nicht sagen. DLV war jahrelang unterstützt von der Barmer. Und da habe ich dann den Marketingchef irgendwann mal kennengelernt und so kam dann der Kontakt. Die Schnittstelle, dass er aufmerksam wurde darauf, okay, Frau Obergföll, erfolgreiche Sportlerin, Athletin, studiert eben unser Thema. Mensch, Frau Obergföll, hätten Sie nicht Lust, bei uns ins Barmer-Team in ein Angestelltenverhältnis zu kommen? Genau, und so bin ich im Grunde bei der Barmer gelandet. Bin unwahrscheinlich dankbar bis zum heutigen Tag für diese Möglichkeit, weil ich glaube, auch das ist etwas, was für uns Spitzensportler auch sehr schwer ist, diesen Übergang zu schaffen. Vom Spitzensport in dann, sage ich mal, in das Leben danach. So bin ich heute bei der Barmer Sport- und Gesundheitsbotschafterin und ich gehe dort in die Unternehmen und also ich bin angedockt im betrieblichen Gesundheitsmanagement und dort gehe ich in die Unternehmen rein und halte eben auch Vorträge dann, eben versuche die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, die Führungskräfte zu diesen Themen zu sensibilisieren und natürlich zu triggern. Und dort, sage ich jetzt mal, wenn wir über den Aspekt Bewegung sprechen, es geht auch über andere Aspekte, Gesundheit ist ja nicht nur Bewegung, dann halt eben zu motivieren.
Und ich glaube, das ist sehr wichtig, denn wir sprechen, die heißen ja immer alle Krankenkasse. Krankenkasse heißt, ist ja schon klar, du bist erst krank und dann hilft dir so eine Kasse
Richtig.
aber nie. Es geht ja um die Prävention. Deswegen hat die AOK irgendwann mal gesagt, nee, nee, wir sind die Gesundheitskasse. Ja,
Ja.
okay, kann man natürlich so machen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Sport, dass Bewegung, gesunde Ernährung wie ganz normal und natürlich auch in den Arbeitsalltag mit einbringen. Ich kann mich erinnern, ich habe in meinem Unternehmen den Vorschlag gemacht, ob wir uns vielleicht, wenn wir um 7 anfangen, vielleicht mal so treffen, eine Viertelstunde, ein paar Übungen machen und sehen. Dann habe ich nur gesagt, bist du bescheuert? Das machen wir nicht. Kommt gar
Ja.
nicht in Frage. Dann komme ich halt eine Viertelstunde später. Und das zeigt aber schon die Grundhaltung vieler Menschen und Mitarbeiter. Nö, das hat hier im betrieblichen Alltag nichts zu tun. Das machen wir
Ja.
nicht. Also wenn, dann mache ich das. Oder ich spiele Schach, das ist ja auch eine Sportart. Und das finde ich eben sehr schade. Das gehört so mit in unseren Arbeitsablauf hinein. Ich glaube, in Japan ist das ganz anders. Da hat Sport auch im
Ja.
betrieblichen Alltag noch einen ganz anderen Stellenwert. Das kennen wir nicht. Also bei uns kommen wir dann, wenn der Bauch dick genug ist und der erste Herzinfarkt schon da war, da, oh Gott, ich müsste mal auch wieder was machen. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, ganz fantastische Sache, die du da machst.
Ja, also ich glaube einfach, also die Menschen, die jetzt schon sportlich sind und aktiv sind, die brauchst du auch tatsächlich im Arbeitsalltag. Die sollten natürlich dort, um Gottes Willen, auch etwas tun, weil wir alle zu viel sitzen. Ja, das ist das, darauf sind wir einfach nicht ausgelegt, ja. Aber die Menschen, die eben ohnehin, sage ich mal, nach Feierabend joggen gehen oder ins Fitnessstudio gehen, Die sind es ja gar nicht so sehr, sondern unser Schwerpunkt oder Ziel liegt auch darauf, die zu triggern oder zu kriegen, die halt eben genau das nicht tun und die auch wirklich genau das sagen, ey, was soll das? Und Sport ist Mord oder ich während meiner Arbeit mache ich doch keinen Sport und den Leuten, die Leute da, die Menschen da zu sensibilisieren und zu sagen, hey Mensch, selbst wenn du jetzt heute noch keine Probleme hast, weil du noch jung bist und weil du denkst, die Welt liegt dir zu Füßen und dir tut nichts weh, nirgendwo zwickt und zwackt, aber es wird dich sehr schnell einholen und dass man da eben die Menschen triggert und sagt, mach dir Gedanken darüber, wo du vielleicht langfristig auch, es ist auch mal so ein Bild, das ich zeichne oder male, dass ich sage, ich habe das Ziel, genauso wie ich als Sportlerin auch immer Ziele im Leben hatte, habe ich das Ziel, dass ich wirklich mit keine Ahnung, mit 70, 80 Jahren noch so fit bin und so fit, dass ich mit meinem Ehemann, ich habe da immer so ein Foto, wo wir beide im Schwimmreif liegen und auf dem Meer
Also
halt,
ja.
genau,
Das,
dass man
was man
das
von der Reha kennt, ne? Mit
halt.
dieser Nudel und so etwas, und dann sitzt man.
Ja, nee, schon noch ein bisschen besser,
Ja,
aber dass man
okay.
halt einfach sagt, hey, das kann ich alles noch machen und ja, dass man das langfristig einfach auch auf dem Schirm hat und darauf wirklich auch mal die Leute zum Nachdenken anzuregen und zu sagen, ja Mensch, ja, stimmt, wo will ich eigentlich hin? Und das versuchen wir.
Das ist natürlich so, je früher man anfängt, umso länger braucht es, bis die Ersatzteile in den Körper kommen. Denn es ist ja so, Knieoperation, Hüftoperation, diese Dinge, weil Menschen eben vielleicht nicht vorher das Negative in Kauf nehmen. Das Negative wäre dann auch ein bisschen Sport zu machen, hier mal zu joggen, ja, nicht so ganz so viel zu essen. Und das sind eben die kurzfristigen Erfolge, die man hat. Ah, war wieder toll, war wieder super, da haben wir ja wieder was Tolles gegessen, gemacht. Aber
Ja.
die langfristigen negativen Auswirkungen, die sehen wir natürlich nicht. Und deswegen
Ja.
ist es gut, da früher anzufangen, ganz
Auf
klar.
jeden Fall. Also es ist halt auch was ich wirklich, wirklich auch lebe. Also ich habe den Übergang, dadurch, dass man das als Spitzensportler so viele Jahre gemacht hat, ist mir das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Klar gibt es auch immer irgendwelche Ausnahmen. Ich kenne viele, die hören auf mit Leistungssport, dann nehmen die auf einmal 10 Kilo zu, hat aber auch andere Gründe, weil die vielleicht so weiter essen wie bislang und nicht mehr so viel verbrauchen und keine Ahnung. Aber dieses, dass wirklich unterm Strich, egal ob das Bewegungsverhalten, das Ernährungsverhalten, das ist einfach etwas, was mir unwahrscheinlich wichtig ist. Wir haben ja zwei Kinder und da ist es mir natürlich
Und
auch
ein
wichtig,
Hund.
denen das, bitte?
Und ein Hund,
Und
ne?
ein Hund, der muss auch
Ja.
gut essen. Und
Naja, aber der ist ja schon allein, um den auszuführen, da bist du ja schon sportlich aktiv.
Absolut. Also das ist das Erste, was natürlich morgens auf dem Plan steht. Der Hund muss raus. Also was macht Frauchen? Frauchen hat schon morgens auch ihre erste Runde natürlich hinter sich. Sei es jetzt als Spaziergang oder auch mal als Dauerlauf. Ja, ich brauche halt eine Minute, bin ich im Grünen. Gut, das ist jetzt ein Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht in der Stadt leben. Und dann geht es halt raus, dann bin ich an der frischen Luft. Da habe ich natürlich auch positive Effekte auf meine Psyche, ja. Und das merke ich ja auch. Und also ich spüre einfach, wie unwahrscheinlich gut mir das tut. Und ich stelle überhaupt mir gar nicht die Frage, ob solche Dinge oder Themen in mein Leben passen, weil sie sind bereits Bestandteil meines Lebens. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu Menschen, bei denen das nicht so im Alltäglichen stattfindet, die da erstmal, Stichwort Routine, vielleicht ein Stück weit eine Routine entwickeln müssen. Und das ist natürlich immer ja auch schwieriger, da den ersten Schritt dann auch zu gehen.
Ein spannendes Thema, finde ich, ist ja, und du passt ja wunderbar in diesen Podcast, Erfolg braucht Verantwortung. Verantwortung übernimmst du nämlich, auch du bist ja auf der Bühne, sprichst ja über deine Themen, aber auch, du bist ja auch Botschafterin, du setzt dich ein gegen Kinderarmut, Welthungerhilfe, so viel soziales Engagement. Klär uns doch mal auf, was machst du da eigentlich alles?
Also im Großen und Ganzen bin ich engagiert im Schwerpunkt wirklich für den Förderverein Krebskranke Kinder in Freiburg. Über diese Schiene sind auch schon Aktionen für die Welthungerhilfe, für UNICEF etc., all diese Organisationen zustande gekommen. Aber im Schwerpunkt wirklich mein Engagement hier für die krebskranken Kinder in Freiburg. Da bin ich ja irgendwann auch mal angesprochen worden von einem Bekannten, natürlich hier im Umkreis, weil bei uns in der Region der Verein wirklich sehr starken Zuspruch auch findet, weil die ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Und so bin ich da auch dazugekommen und war dann natürlich auch mal mit dabei in der Kinderklinik. Und ja, wenn du das siehst, dann bist du ganz schnell geerdet oder auf dem Boden der Tatsachen oder demütig, wie auch immer, bist unwahrscheinlich dankbar dafür, dass du selbst gesund bist, dass deine Familie gesund ist, deine Freunde, dein Umfeld. Jetzt natürlich auch die Kids. Das Engagement hat ja schon vor Beginn der beiden Kinder, die wir haben, auch schon stattgefunden. Und jetzt mit den Kindern eben noch umso mehr, dass du sagst, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass meine Kinder gesund sein können und ich möchte einen Teil dessen, was ich durch meinen Erfolg erreichen durfte und auch an Unterstützung erhalten habe, möchte ich einen Teil davon auch wieder zurückgeben in die Gesellschaft. Und das tue ich eben überwiegend durch dieses Engagement und ich bin da wirklich sehr, sehr viel im Einsatz, sei es, dass ich Aktionen begleite, dass ich helfe, Spenden zu sammeln. Aber wir haben selbst auch schon viele Spendenaktionen auf die Beine gestellt. Also ich habe beispielsweise mein Hochzeitskleid versteigert für den guten Zweck.
Ja, du
Genau.
hast gesagt, das brauche ich nicht wieder. Ich habe den Mann des
Ja,
Lebens gefunden, ist klar.
so
Also
ist es. Ja, ich habe
super.
gedacht, meine Mutter hat aufgeschrien, was, dein Hochzeitskleid? Nein, das behält man doch. Dann sage ich, naja, das behält.
Wofür?
Wofür behält Frau denn das? Da sage ich, ich brauche das nicht mehr. Und selbst wenn ich irgendwann noch mal heiraten sollte, werde ich wahrscheinlich nicht mehr dieses Kleid tragen und nimmt mir nur einen
Wahrscheinlich, ja.
Haufen Platz in meinem Schrank weg. Also sage ich dann doch lieber für die Kinder in Freiburg. So, also habe ich das
Wahnsinn.
Kleid weggeballert. War toll. Und
Aber ich
ansonsten,
hoffe, es hat auch ein bisschen was erzielt. Ich meine, ich habe neulich
ja.
gesehen, da hat jemand auf eBay also zwei Pfennig-Stück angeboten. Das sollte vor 1960 oder was weiß ich, 1000 Euro kosten. Da habe ich gesagt, wer gibt denn 1000 Euro dafür? Für ein Hochzeitskleid von Christina Oberkvöll? Ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr ausgegeben.
Ja, also definitiv. Es war ein guter Preis, den wir erzielt haben. Es hätte können noch auch ein bisschen mehr sein. Aber auf jeden Fall haben wir mehr dafür bekommen, als ich dafür bezahlt habe. Das ist doch schon mal wichtig. So, dann haben wir mache ich Sportstunden wir haben eine tolle Aktion, eine Schule die Berufsschule in Aachen. Die machen seit vielen Jahren auch immer so Aktionen. Da sammeln die Müll, dann nehmen die das Geld dafür für den Förderverein und dann unterstützen das auch wiederum Unternehmen, Sponsoren. Da kommt dann eine schöne Summe zusammen. Die Schüler machen immer wieder übers Jahr hinweg, übers Schuljahr hinweg Aktionen. Und dann fragt mich der Rektor immer, ob ich als Patin auch oder als Kuratoriumsmitglied eben auch eine Aktion mitmachen könnte. Und dann für die Schülerinnen und Schüler mache ich eine Sportstunde oder wir werfen miteinander Speere oder ne, und dann kommt da halt eine schöne Summe zusammen, die wir dann dem Förderverein wieder überreichen können. Wir haben auch selbst ein Speerwurf-Meeting in Offenburg ins Leben gerufen, das jetzt dieses Jahr zum 8. Mal bereits stattfindet. Da spenden wir auch jedes Jahr, sage ich mal, eine Summe zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Also da ist schon viel, viel Geld zusammengekommen und es macht unwahrscheinlich viel, viel Spaß und Freude, weil wir damit das Elternhaus, also es geht ja eigentlich gar nicht so sehr nur um die Kinderklinik, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir als Förderverein das Elternhaus vollkommen autark finanzieren. In dieses Elternhaus können die Eltern der betroffenen Kinder und Familien Platz finden während der Therapie. Und die Geschwisterkinder können in den Kindergarten dort vor Ort, die bekommen psychologische Betreuung, die können wirklich umsonst dort leben und wohnen. Allein der Unterhalt dieser Klinik, dieses Elternhauses kostet 100.000 Euro im Monat, all diese Dinge. Und also es wird viel Geld benötigt. Und dafür lohnt es sich. Wir wissen eben auch, dass jeder Euro genau da ankommt, wo er ankommen soll. Und das macht das gibt ein gutes Gefühl und es ist mittlerweile natürlich auch so, dass man ganz viele Menschen dort auch kennengelernt hat und es schon auch ja, so eine Dynamik entstanden ist. Das ist toll.
Ich glaube, das ist einfach so. Solange es dir gut geht, ist alles in Ordnung und du
So ist
machst
das.
dir um diese Dinge keine Gedanken.
So ist das
Wenn
dann.
du aber mal im eigenen Verwandtenkreis Menschen hast, denen es nicht so gut geht, besonders Kindern, dann wirst du damit konfrontiert. Ich bin ja viele Jahre in der Intensivmedizin tätig gewesen und das Schlimmste war immer, wenn wir dann Kinder hatten, auch erst dann merkst du, dass das Leben nicht so selbstverständlich ist, dass
Ja.
Gesundheit nicht selbstverständlich ist, dass so viel passieren kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und dieses Engagement, bringen. Und Kinder sind so dankbar für ganz, ganz
Ja.
einfache Dinge. Also dort, wo wir Erwachsenen sagen, um Gott, Des Willen, was passiert? Die sind dankbar für einen Teddy. Die sind dankbar, wenn
So
man
ist
ein
das.
Mensch ärger dich nicht spielen mit ihnen spielt, wenn sie Aufmerksamkeit erhalten. Es sind so ganz einfache Dinge, die wir gar nicht erahnen. Und deswegen finde ich das so bemerkenswert, dieses Engagement, was du da bringst. Und ich glaube, wir müssen noch mehr Menschen dafür begeistern. Denn ich bin auch noch Mitglied im ICH, das International Children Help Network. Das ist auch eine Sache. Und da wissen wir, dass die Hilfe direkt ankommt. Das
Ja.
ist nicht nur anonym, sondern es ist wichtig zu wissen, da kommt die Hilfe direkt an. Und deswegen finde ich
Absolut,
das so
absolut.
fantastisch.
Ja, das wäre jetzt das Stichwort soziales Engagement. Also auch da, das sehen wir ja auch in den Vereinen. Ich bin auch bei uns im Verein ja noch ein Stück weit da auch involviert und habe jetzt auch in den letzten Wochen auch in der Trainingsgruppe mit ausgeholfen bei den Kids. Weil eine Trainerin eben erkrankt war. Und ja, dort auch zu sehen, dass es immer schwieriger wird in den Vereinen auch oder in meinem ehemaligen, in meinem Heimatverein in Malberg, dass mein Vater halt berichtet jetzt, dass das alles vielleicht zusammenbricht, weil es nicht mehr genügend Menschen gibt, die sich hier engagieren und unterstützen. Und das hat sich halt alles massiv verändert und das ist unwahrscheinlich schade. Und da denke ich, müssen wir auf jeden Fall ran, sollte auch die Politik ran und mit unterstützen, dass wir hier das soziale Engagement wieder stärken. Weil ich bin ja auch froh, wenn meine Kinder hier im Dorf oder in Offenburg in den Vereinen ihre Sportart, die sie gerne ausüben möchten, ausüben können und dass dort das Sozialverhalten auch entwickelt wird und unterstützt wird. Das ist so unwahrscheinlich wichtig und der Sport lehrt uns ja so unwahrscheinlich viele Werte. Wirklich, und deswegen sollten wir da auf jeden Fall ein Auge drauf haben und die Menschen dazu begeistern, dass es sich lohnt, egal ob Musikverein, Kultur, Sport, dass das ein toller Beitrag ist
Liebe
für die
Christina,
Gesellschaft.
du als Expertin, vielleicht mal so als Schlussbetrachtung, wenn jetzt doch der eine oder andere Mensch sagt, der junge Mensch, Sport, das könnte was sein, das würde ich gerne mal machen. Was könntest du als Expertin denen als Tipps mitgeben, sagen, was musst du tun, wie musst du trainieren, wie kannst du erfolgreich im Sport sein?
Naja, also das ist jetzt ja sehr offen gefragt. Die Frage ist, ist das ein Mensch, der noch nie Sport gemacht hat oder ist es einer, der
Nein, ich sag mal, der sagt, ich würde gerne Sportler werden. So, welche Tipps hast du für den?
ein junger Mensch, der
Ja,
Sportler werden
genau.
möchte? Tja, was sage ich zu einem jungen Mensch, der Sportler werden möchte? Dass er auf jeden Fall seine Ziele und Träume, die er hat, verwirklichen soll, dass er daran glauben soll, dass es möglich ist, dass er eine ja, Vertrauensperson oder dass er Menschen braucht, die diesen Weg mit ihm gehen, dass er eine Vorbildfunktion auch haben. Das war auch immer so ein Punkt, der wichtig war, dass du auch immer Menschen um dich herum hast oder Menschen hattest, zu denen du aufgeschaut hast, sei es jetzt im Team irgendwelche Athleten, die besser waren als du, oder auch der Trainer oder die Trainerin, wo du einen wertschätzenden Umgang hattest. Und das ist unwahrscheinlich wichtig und es muss sich einfach gut anfühlen, aber
Das heißt, also du musst das schon im Herzen spüren. Jawohl, das ist das, was ich machen will. Und dann brauchst
ja, also zu
du.
100% musst du darfst nicht dir von außen irgendwo einreden lassen, du musst dies oder das, das sehe ich ja jetzt auch bei meinen Kids, die sind, natürlich bringen die gewisse Fähigkeiten mit, das siehst du, die sind athletisch, die sind es schreit förmlich nach einer, sage ich
Die
jetzt
machen
mal,
natürlich Sport, weil
ja,
Mama sagt,
natürlich.
das ist gut.
Genau, so. Aber was sage ich denen? Ich sage denen nicht, du musst Leichtathlet werden oder du musst dies und das und jenes. Nein, ich sag zu meinem Großen, und das ist vielleicht ein schönes Beispiel, der ist vielleicht noch nicht so weit. Man sagt ja immer, Jungs sind ja manchmal ein bisschen langsamer. Also die Mutti wusste das jetzt schon mit 11 Jahren, dass sie zu Olympischen Spielen will. Da ist mein Großer noch ein Stück weit davon entfernt, diese Gedanken oder diese Vision ein Stück weit zu haben. Aber ich unterstütze ihn, ich begleite ihn. Und wenn er aber dann sagt, Mensch, ach Mama, nee, also noch ein drittes Mal jetzt Training, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel, da, nee, das brauche ich jetzt nicht, dann kann ich ihn dazu nicht zwingen. Das muss von ihm selbst kommen, dass er sagt, jawohl, ich möchte noch ein drittes Mal in der Woche Tennis spielen, leichtathletisch machen, whatever. Und dann ist es der Weg, den du gehen kannst. Und dann auch immer Stück für Stück. Also wirklich realistisch auch zu bleiben, war auch immer ein wichtiger Punkt. Man hat so übergeordnet, natürlich willst du irgendwann als Sportler, als Sportlerin zu Olympischen Spielen, aber du hast auch immer realistische Ziele. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, sonst ist die Enttäuschung zu groß, wenn du immer auf die Schnauze fällst. Du sollst ja auch ein Stück weit das erreichen, was du, ne? Und wenn du trainierst, solltest du immer wieder Erfolgserlebnisse haben. Das ist das, was ich glaube, wie der Weg funktionieren kann. Und dann mit eben, ob Teamsportler oder Individualsportler, der Weg trotz allem, gemeinsam, den Weg gemeinsam gehen zu können mit Leuten, die dich unterstützen.
Also der Weg zum Sportler, zur Sportlerin braucht Motivation, er braucht Herz und Leidenschaft, dann kannst du, und es braucht die Begleitung von guten Menschen, die dir da den Weg zeigen. Das, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Liebe Christina, ich danke dir sehr für diesen Wahnsinnstalk. Da war so viel drin und wir können so viel mitnehmen dabei. Und ich bin sicher, deine sportliche Karriere, die ist noch nicht ganz zu Ende. Du wirst mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Dinge machen und uns vielleicht auch überraschen mit dem einen oder anderen, was wir von dir hören.
Bruder, ich danke dir ganz vielmals, dass ich auch in deinem Podcast dabei sein durfte. Ich werfe dir mal einen Speer in dein Stadion.
Ja, zack, und ich nehme den an.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.